Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadamman Muniraja Sasonanto Sagamukadam Dhamma Savana Kalo Ayang Padanta Dhamma Savana Kalo Ayang Padanta Dhamma Savana Kalo Ayang Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir hatten gestern die ersten drei von den acht heilsamen Strömen besprochen. Das ist die Zufluchtnahme. Und heute kommen wir zu den weiteren Strömen der Verdienste. Und ja, das ist die Sila-Praxis, die wir jetzt besprechen. Ich hatte es gestern schon erwähnt. Eine Möglichkeit, vielleicht noch tiefer in unser Verständnis über die Welt einzudringen und gleichzeitig natürlich auch eine wunderbare Überleitung für die Praxis zu Hause oder für unser Sein zu Hause. Bei der Sila-Praxis wird traditionell übersetzt mit die Tugendregeln oder die Sittlichkeit oder die Ethik oder moralisches Benehmen. Und all diese Begriffe habe ich so immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen beengend. Das ist nicht das, was eigentlich Sila, dieses schöne Wort auch Sila, so zum Ausdruck bringen möchte. Ich denke, Sila ist vor allem im Einklang mit dem Leben zu sein, ja, in Harmonie mit dem Leben zu leben, sich nicht gegen das Leben aufzulehnen, aufzubäumen, anzukämpfen, sondern mit dem Leben mitzufließen. Und hier in dieser Lehrrede, und deswegen gefällt mir die auch so gut, und eine meiner Lieblingslehrreden hat der Buddha die Sila-Praxis, die fünf Tugendregeln mit den fünf großen Gaben bezeichnet. Und ich denke, das ist auch ein total schöner Ausdruck, weil er mit dem Begriff Gaben ganz einfach auch wieder das zum Ausdruck bringt, was ja auf dem spirituellen Weg eigentlich die notwendige Haltung ist und auch dem Leben gegenüber natürlich die heilsame Haltung ist, dieses sich reingeben, sich hingeben, sich aufgeben. Ja. Und ich möchte jetzt am Anfang von dem Vortrag das vorlesen, was der Buddha dazu gesagt hat. Und ja, ich denke, wir werden die Kopien vielleicht für euch heute noch bekommen und ihr werdet die dann auch bekommen, sodass ihr das dann auch nochmal nachlesen könnt oder mitverfolgen könnt. Und da sagt der Buddha, es gibt da, ihr Übende, fünf Gaben, große Gaben, bekannt als ursprüngliche, bekannt als althergebrachte, als altüberlieferte, altbewährte, unbeeinträchtigt in ihrer Geltung, jetzt wie früher, die nicht beeinträchtigt sind und unbeeinträchtigt bleiben werden, ungetadelt von einsichtigen Asketen und Priestern. Welches sind diese fünf? Also schon in dem ersten Absatz kann man erkennen, wie wertschätzend der Buddha diese fünf großen Gaben da auch erwähnt. Und was vielleicht auch interessant ist, das sind große Gaben, die immer gültig sind, althergebrachte, die immer funktionieren und immer ja auch eine Art Zuflucht für uns bilden. Und ja, ob das früher war, ob das in Zukunft sein wird oder ob das jetzt ist. Vielleicht auch, wenn man das so liest, auch eine total schöne Möglichkeit, auch wenn wir uns auch Gedanken machen, wie könnte denn eine Gesellschaft ausschauen, die funktionieren könnte. Was könnte so eine Gesellschaft als Grundlage auch haben? Was Hans Küngen, christlicher Theologe, mal als den Weltethos, glaube ich, bezeichnet hat und auch war ja auch ein Versuch, eine Grundlage zu schaffen für ein Zusammenleben hier auf diesem Planeten, wo sich alle darauf verständigen könnten. Also ich denke, das wäre eine Grundlage, wo sich wirklich alle verständigen könnten. Wobei, ja, wir werden da noch genauer drauf eingehen, gibt es natürlich auch bestimmt auch viele, viele Hindernisse, die dem entgegenstehen, dass sich alle darauf verständigen. Und jetzt kommen wir zu der ersten großen Gabe. Da verwirft der edle Jünger, die edle Jüngerin, das Töten, steht ab vom Töten. Dadurch aber, dass er oder sie vom Töten absteht, gewährt er sie unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung. Indem er sie aber unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit gibt, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung, wird ihm oder ihr selber Freiheit von Furcht, Feindschaft und Bedrückung zuteil. Das, ihr Übende, ist die erste Gabe, eine große Gabe, bekannt als ursprüngliche, bekannt als althergebrachte, als altüberlieferte, altbewährte, unbeeinträchtigt in ihrer Geltung jetzt wie früher, die nicht beeinträchtigt ist und unbeeinträchtigt bleiben wird, ungetadelt von einsichtigen Asketen und Priestern. Und das, ihr Übende, ist der vierte Strom des Verdienstes, ein Strom des Heilsamen, der segensbringend ist, himmlisch, glückerzeugend, himmelwärtsleitend, der zu erwünschten, erfreulichen, angenehmen, zu Heil und Segen führt. Naja, was will man sich mehr wünschen? Hier eine Anweisung. Ich denke, das ist selbstverständlich, dass wir, wenn wir Lebewesen töten, dass wir uns dagegen das Leben auflehnen, dass das nicht im Einklang mit dem Leben ist, dass das nicht im Einklang mit den Naturgesetzen ist. Ja, das ist dem, glaube ich, ziemlich klar. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele verschiedene Ebenen von dieser Aussage. In der klassischen Empfehlung, die Buddha gegeben hat, wo er die Tugendregeln, den Übungsweg, den er mit den Tugendregeln verbindet, wo er den erklärt hat, heißt es, ich will mich darin üben, keine Lebewesen zu töten und zu verletzen. Ja. Zu töten und zu verletzen. Also wir stehen ab von dem Unheilsamen und gleichzeitig ist es, denke ich, auch immer wichtig, dass wir auch uns ja auch daran erinnern, dass nicht nur das Abstehen von dem Unheilsamen wichtig ist für unsere Praxis, sondern gleichzeitig natürlich auch das Entfalten des Heilsamen. Abstehen vom Töten und Verletzen von Lebewesen ist klar, das ist das Vermeiden vom Unheilsamen, aber was ist das Entfalten vom Heilsamen? Und da hat man auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen bei der Erklärung von der Liebe. Das Entfalten vom Heilsamen ist natürlich Liebe und Mitgefühl zu entfalten. Und dann vielleicht als weiterer Punkt, den ich immer ganz gern mit reinnehme in diese Praxis, was bedeutet das auch für mich selber, in Bezug auf mich selber, ja, wo eben auch diese Praxis zum Ausdruck kommt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber hier vielleicht auch mal zu untersuchen, keine Lebewesen zu töten, was bedeutet das? Was sind die Wesen? Sind es nur Menschen, die wir nicht töten sollen? Oder können wir da ein bisschen tiefer gehen? Sind es auch Tiere? In der buddhistischen Tradition ist es selbstverständlich, keine Tiere zu töten. Also das sind auch Wesen. Aber können wir noch tiefer gehen? Was ist mit den Pflanzen? Wie ist unser Umgang mit den Pflanzen? Sind es auch Wesen? Sind es auch Lebewesen? Wie ist unser Umgang mit den Mineralien, mit Steinen? Haben die auch eine Wesenheit? Wir waren dieses Jahr im April auf unserer Forschungsreise in Südportugal in einem Steinkreis mit 96 Steinen. Und wir hatten die Möglichkeit, also es war ganz eigenartig, genau in der Zeit, wo wir da diesen Steinkreis besucht haben, das ist ja ein Ausdruck von alten überlieferten Traditionen, von den indigenen Praktiken, Steinkreise auch zu schaffen. Gibt es ja auch, denke ich, in der ganzen Welt, wo man auch nicht genau weiß, wie kommt dieses Wissen, konnte sich dieses Wissen über die ganze Welt auch verbreiten. Auch, vor allem auch in England gibt es ganz, ganz viele Steinkreise. Aber eben da auch in Südportugal. Und ja, wir waren da dort und wie durch ein Wunder konnten wir da 3 Stunden ganz alleine mit den Steinen sein, ohne gestört zu werden. Also es waren keine Touristen da. Und nach den 3 Stunden hatten wir so das Gefühl, gut, wir müssen auch weiter. Das war auf unserem Rückweg nach Hause. Wir müssen auch weiter. Und als wir dann so den Entschluss gefasst haben, dann weiterzufahren, dann kam ein Bus mit Touristen an. Also es war ganz bemerkenswert auch. Und dann eben diese 3 Stunden zu haben und sich auf die einzelnen Steine auch einzulassen. Mal versuchen, die Steine auch zu spüren. Und es war wirklich, also ich möchte jetzt nicht irgendwelche großen Geschichten erzählen, aber es war mehr als deutlich, dass jeder einzelne Stein auch eine eigene, ich möchte fast sagen, eine eigene Persönlichkeit oder eigenes Wesen auch hatte. Manche Steine war es gar nicht so leicht, da sich anzunähern, und bei manchen Steinen war es ganz, ganz leicht. Da hat man sofort das Gefühl gehabt, also da ist auch schön, wenn ich den Stein berühre, wenn ich den Stein umarme. Also da hat man sofort das Gefühl gehabt, also ganz eine tiefe Innigkeit auch da. Dann natürlich auch von der Oberfläche haben sich die unterschiedlich angefühlt, ganz klar. Von der Form haben sie unterschiedlich ausgeschaut, aber auch von ihrer Ausstrahlung haben sie unterschiedlich ausgestrahlt. Ist das jetzt etwas, was man sich einbildet? Oder ist da tatsächlich etwas an Lebendigkeit vorhanden in einem Stein, an Wesenhaftigkeit vorhanden? In den indigenen Traditionen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jegliche Art von Schöpfung natürlich auch wesenhaft ist, dass das auch lebendig ist, dass das auch fühlt. Ja. Auch bei Pflanzen ist das, denke ich, auch eine Selbstverständlichkeit. Da gab es ja auch schon vor 40, 50 Jahren gab es ja schon die ersten Versuche, wo man so diese Messgeräte auch entwickelt hatte, wo man dann auch so einen Ausschlag von den Gefühlen der Pflanzen auch messen konnte. Und da wurden verschiedene Versuche auch gemacht und ja, und dann festgestellt, ja, wenn jemand ins Zimmer kommt, der vielleicht schon einmal in dem Zimmer einer Pflanze Gewalt angetan hat, und dieser Mensch kommt wieder in das Zimmer, dann ist sofort bei den allen Pflanzen, die sich in dem Zimmer befinden, ein ganz extremer Ausschlag vorhanden. Also die spüren das, allein dass dieser Mensch ins Zimmer kommt, das wird von den Pflanzen gespürt. Und umgekehrt natürlich auch, wenn ein Mensch in das Zimmer kommt, ja, der liebevolle, positive, wertschätzende Ausstrahlung hat, dann wird das von den Pflanzen natürlich auch gespürt. Und das kann inzwischen ja mit unseren Messgeräten sogar bestätigt werden. Bei Tieren denke ich, also eigentlich soll es ja Selbstverständlichkeit sein, dass die natürlich fühlende Wesen sind. Ich denke, hier auf dem Grundstück kann man das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also es ist ja auch schön, hier auch den Tieren auch nochmal auf eine neue Art und Weise zu begegnen. Den Schafen, allen voran den Schafen, aber auch den Hühnern, wenn man denen auch ein bisschen offener begegnet und vielleicht auch ein bisschen wertschätzender begegnet und dem Hahn auch einmal vielleicht mit einer gewissen Anerkennung und ja, du bist hier ein toller Hahn und du hast eine ganz tolle Stimme und vielleicht auf die Art und Weise auch dem auch einmal begegnet, sodass er nicht immer wieder krähen muss und sich immer wieder neu behaupten und beweisen muss und immer wieder sich darstellen muss. Also da hat man ja schon auch das Gefühl, er ist schon auch sehr damit beschäftigt, sich immer wieder Brust raus und Kopf hoch und sich darzustellen. Also das kennen wir ja auch von den Menschen, wo man auch bei manchen so das Gefühl hat, da kommen schon so mit so Brust daher und wo auch so ein ständiges Bemühen da ist oder ständiges sich beweisen müssen oder behaupten müssen oder sich darstellen müssen. Also das kennen wir, denke ich, auch stolziert daher wie ein Hahn. Nicht so wie die Schafe. Ja, und auch mit den Küken, das ist ja jetzt halt auch, ja, das ist ja auch so was Besonderes, was wir hier erleben dürfen, dass wir so von der Geburt an, wie die jetzt so heranwachsen und wie wir sie beobachten können und begleiten können in ihrem Heranwachsen, das ist ja auch, und da kann man ja auch sehen, dass die jedes, es sind ja jetzt sind's nur noch 11, vorher waren es 12, und jedes von diesen Küken hat doch ein ganz eigenes Wesen. Also wenn man mal ein bisschen, erstens auch ein eigenes Aussehen, wenn man nicht so genau hinschaut, denkt man, schauen ja alle gleich aus, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, jedes hat ein anderes Aussehen und jedes hat auch ein anderes Wesen, wenn man es ein bisschen genauer beobachtet. Was ist das alles? Ist das tatsächlich alles geeignet für die Massentierhaltung? Oder tun wir da den Wesen, den Tieren her in dem Fall, aber auch vielleicht auch Pflanzen und Steinen, tun wir denen da nicht unendlich viel Gewalt an? Auch wenn ich mal so denke, so zum Beispiel so Gründen, von dem hatten wir auch schon gesprochen, dieser tolle Berg, der Wächter des Allgäus, der da so ein bisschen erhaben vor den ersten Höhenzügen steht, und dann, wenn man dann so hinkommt oder sich auf den Gründen auch einlässt, dann kann man auch das Wesen von dem Gründen auch erspüren. Das ist ein bisschen ein anderer Berg wie die anderen Berge. Und der hat auch eine eigene Kraft, der hat eine eigene Wesenheit, wenn man sich einmal darauf einlässt, das zu spüren. Also das, ich denke, viele Menschen gehen ja auch ganz, ganz gerne in die Berge. Und das spürt man auch, der Berg hat eine andere Ausstrahlung, der hat eine andere Energie wie der Berg. Und der, beim Gründen, finde ich, der hat auch eine ganz besondere Ausstrahlung, eben weil er heißt nicht umsonst der Wächter des Allgäus, der so ein bisschen davor steht und auch so ein bisschen, manchmal hat man das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen aufpasst, dass da nicht so viel schief geht. Und dann, wenn man dann hinkommt und dann zu dem Gründenbruch kommt, wo dann der Gründenstein abgebaut wird und da sich einmal ein bisschen darauf einlässt und das ein bisschen spürt, dann merkt man doch ohne weiteres, das ist nicht so schön. Also das fühlt sich nicht so gut an, wenn diesem Berg da tiefe Wunden zugefügt werden. Oder wie ich auch schon vom Hambacher Forst erwähnt habe, also wo dann diese tiefe, 500 Meter tiefe Grube auch ausgehoben wird, wo diese Radmonster da reingraben. Und da, wenn man reinspürt, das ist ganz einfach sehr, sehr deutlich, dass da viel Gewalt mit im Spiel ist. Und gleichzeitig natürlich immer wieder die Frage auch, wie können wir hier leben, ohne Gewalt anzuwenden? Das war auch in einem Gespräch einmal das Thema von einer Teilnehmerin, die auch gesagt hat, sie weiß gar nicht, mit den Blumen, die abzuschneiden. Also wenn man sehr spürsam ist, und dann ist das schon auch eine Frage, die auf uns zukommt. Was macht man da jetzt? Soll man die Blumen lieber stehen lassen? Aber es ist doch auch so schön, wenn man dann die Blumen hier hat und der Altar auch so schön dann geschmückt ist. Und da müssen wir jeder für sich selber auch reinspüren. Es ist auf alle Fälle, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir Blumen auch pflücken oder abschneiden, dass wir das mit einer entsprechenden Haltung auch machen und nicht, hoppla, jetzt komme ich und jetzt hat nichts weh. Jetzt werde ich einfach die Blumen da abschneiden und ohne irgendwie vorher in Kontakt zu gehen mit den Blumen und mit den Pflanzen überhaupt. Auch wenn man natürlich, seid ja auch einige von euch im Gemüsegarten und auch mit der Ernte beschäftigt. Natürlich, wir müssen von irgendwas leben, wir müssen irgendwas essen, das ist ganz klar. Und ich denke, wenn man auch spürsam ist, dann wird das auch, was ja momentan auch eine tolle Bewegung ist, dass immer mehr Menschen sich vegetarisch ernähren und jetzt der neuere Trend auch dieses Vegane auch ist, dass das immer mehr auch Fuß fasst. Und das wird irgendwann wird das auch einmal selbstverständlich sein, wo man vielleicht in 50 Jahren, wenn man sich zurückerinnert, was da gab einmal eine Zeit, dass man Tiere gegessen hat. Es kann durchaus sein, dass das gar nicht mehr so weit weg ist. Oder wo man vielleicht auch sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass Tiere nur dafür da sind, um möglichst viel Milch zu produzieren, also muss man ja auch sagen, zu produzieren, und da, wo dann nimmer davon die Rede ist, dass die Tiere im Einklang mit der Natur oder im Einklang mit dem Leben auch gehalten werden, sondern wo ganz einfach den Mutterkühen das Baby ganz schnell weggenommen wird und die dann eben mit anderen Mitteln auch aufgezogen werden und wo ja dann die Milch wird ja gebraucht, ist ja auch eine Nutztierhaltung. Und ich denke, das wird auch nicht mehr so weit weg sein, dass wir vielleicht in eine Zeit kommen, wo das auch nicht mehr vorstellbar ist, dass man so mit Tieren auch umgegangen ist. Und auch wir werden auch in eine Zeit kommen, wo es nicht mehr vorstellbar ist, dass man so mit den Bäumen umgeht, wie man momentan umgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden in eine Zeit kommen, wo ein höheres Bewusstsein kommen wird. Und nicht, weil wir es unbedingt jetzt wollen. Ich denke, wir hier wollen schon in ein höheres, erweitertes, höher schwingendes Bewusstsein reinwachsen. Aber vielleicht nicht jeder. Und gleichzeitig wird uns nichts anderes übrig bleiben, weil mit der Bewusstseinshaltung, die momentan so sozusagen das allgemeine Bewusstsein darstellt, werden wir ja diesen Planeten zugrunde richten. Also das ist ziemlich offensichtlich. Also das ist jetzt nicht, leider muss man fast sagen, nicht auf Weisheit aufgebaut, diese Bewusstseinsveränderung, die stattfinden muss, sondern es bedingt durch einen Druck, den wir bekommen. Dukkha wird unser großer Lehrer sein, nach wie vor, und vielleicht unser großer Lehrer noch mehr werden. Wenn man mitbekommt, momentan ist gerade so, sind immer wieder Feuer, am Sonntag habe ich mal Nachrichten gehört, am Brocken, das ist, glaube ich, in der Mitte von Deutschland irgendwo, der Brocken, ein bekannter Berg, und da sind wieder,
im Harz,
sind wieder große Feuer am Toben, also wo der ganze, ist auch Fichtenwald, Monokultur, wo eben auch die Wälder schon ganz vertrocknet sind und natürlich das Feuer, viel Nahrung auch hat. Diese ausgetrockneten Fichtenbäume, also kann man sich ja vorstellen, das Feuer, das ist ja leichte Beute für das Feuer. Und da, wo ganz große Landstriche dem anheimfallen. Und da denke ich schon auch, dass eine Bewusstwerdung stattfindet und da, wo man sagt, ja, wir können auch diesen Waldbau nicht mehr auf die Art und Weise fortführen. Wir müssen uns da verändern, wir müssen da neue Wege beschreiten. So vielleicht auch ein bisschen in der Art, wie ich auf der einen Wanderung euch auch gesagt habe, dass hier auch schon was stattfindet, dass man den Wald wieder selber auch mehr machen lässt, wo der Wald auch vielleicht auch neue Bäume von sich aus auch produziert oder zum Wachstum kommen lässt und nicht, wo man dann immer wieder alles abholzt und dann wieder neue Fichte-Monokultur angepflanzt wird. Also da, wenn man mehr und mehr reinspürt in diese ganzen Bereiche, dann kann man die Gewalt auch ganz, ganz deutlich spüren, die in den ganzen Bereichen auch vorhanden ist. In dieser Nutzhaltung, dieser Ausnutzhaltung, ausbeuterischen Haltung. Auch wenn man sich solche Dinge bewusst macht, diese Energiegewinnung, also das ist ja auch etwas, wo man denkt, das ganze Öl da aus der Erde rauszuholen. Manchmal wird gesagt, das ist das Blut der Erde, wo man dann einen Aderlass, einen richtig heftigen Aderlass da auch macht. Oder wenn man von dem Fracking hört, das ist, also da, wenn man nur das Wort auch hört, das ist schon so überdeutlich, dass das nichts Heilsames ist, dass das nicht im Einklang mit der Natur, im Einklang mit der Schöpfung ist, sondern dass das total gegen das Leben ist. Und gleichzeitig natürlich die Frage, wo kriegen wir unsere Energie her für diesen hohen Lebensstandard, in dem wir uns befinden und den wir gewohnt sind und den wir ja alle unbedingt aufrechterhalten wollen. Keiner ist ja so ganz freiwillig dazu bereit, wieder runterzufahren, wieder in eine ganz einfache Lebenshaltung zu kommen. Alles ist verfügbar, alles ist zugänglich, man gönnt sich ja sonst nichts, fließend warmes und kaltes Wasser. Viele Dinge sind dermaßen selbstverständlich und jetzt soll man auf einmal von dem allen wieder loslassen, wieder runterkommen. Ich weiß noch, wo ich aufgewachsen bin, da war, wir hatten einen Wamslerherd in der Küche und da wurde kein anderes Zimmer beheizt, also auch im Winter nicht. Also höchstens zu Weihnachten wurde das Wohnzimmer mal beheizt, dass man dann den Weihnachtsbaum da hatte und dann da sich wohlgefühlt hat mit dem Weihnachtsbaum. Aber sonst war nur die Küche beheizt mit dem Wamslerherd. Und man hat mit dem Wamslerherd, hat man die Küche beheizt, man hat warmes Wasser gehabt und man hat mit dem Herd gekocht. Also das war ziemlich effektiv. Wir hatten eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft. Jeder, wo auch nur ein bisschen Land gehabt hat, hat auch ein paar Bäume gehabt, wo eben dann auch sozusagen diese Energie zur Verfügung war. Ja, inzwischen sind wir viel mehr Menschen geworden und 8 Milliarden Menschen, wie können die versorgt werden? Das ist eine große Frage. Sind wir vielleicht zu viel Menschen geworden? Wobei Gandhi auch mal das sehr klar ausgedrückt hat. Es ist genügend da für alle Wesen auf diesem Planeten. Es ist nur nicht genügend da für die Gier der Menschen vor allem. Für die Gier der Menschen. Es ist genügend da für die Menschen auf diesem Planeten. Es ist nur nicht genügend da für die Gier der Menschen auf diesem Planeten. Also wenn man da umverteilen würde, ich denke, da könnte die Welt auch nochmal ganz, ganz anders ausschauen. Also wir sehen, dieses Thema kann sehr, sehr tief gehen und für sich selber natürlich immer wieder auch zu schauen, was bedeutet das für mich, wo bin auch ich unachtsam? Wo bin auch ich rücksichtslos? Wo bin auch ich ganz einfach wenig wertschätzend? Also bei dem Gemüseernten können wir da nicht vorher kurz innehalten und vielleicht versuchen, in Kontakt zu kommen mit dem Gemüse und dann auch um Erlaubnis bitten, dass wir diese Ernte auch machen können, dass wir auch das vermitteln, dass das eben notwendig ist, dass wir uns von was ernähren müssen und dann auch so im Einklang mit dem Gemüse sind, vielleicht auch vollkommen einverstanden ist, wenn wir auf die Art und Weise das Gemüse ernten. Auch wenn man sehr spürsam ist, kann man auch da in diesem Bereich auch mal reinspüren, wie geht's mir damit, wenn ich jetzt vorher um Erlaubnis bitte, wenn ich dann anschließend, wenn ich das geerntet habe, nochmal mit Anjali mich vor dem Pflanzen verbeuge und ihnen danke. Und wie geht es mir damit? Ist das etwas, wo ich dann mehr im Einklang mit dem Ganzen bin, wo ich ein bisschen mehr Zugang kriege zur Schöpfung, wo ich vielleicht auch aus meiner separierten, manchmal auch, wie gesagt, rücksichtslosen Haltung auch oder ganz einfach selbstverständlichen Haltung auch ein bisschen rauskommen. Also versucht da für euch auch ein bisschen zu experimentieren. Wir haben ja auch hier noch ein paar Tage, wo wir auch da reinspüren können. Also gerade diejenigen, die auch im Garten sind und mit Blumen und mit dem Gemüse auch beschäftigt sind. Und das Thema, das wir jetzt hier mit Tieren, Töten von Tieren konfrontiert sind, ist für uns jetzt nicht da. Für diejenigen, die hier wohnen, wird das schon auch ein Thema werden. Wenn jetzt aus den 11 Küken, da wo man momentan noch nicht weiß, was wird aus denen einmal so richtig sich entwickeln, werden das alles Hennen oder sind da auch ein paar Hähne dabei? Und wollen wir hier 4, 5, 6, 7 Luigis haben, die alle ihren Platz behaupten wollen und zeigen wollen, was für tolle Hähne sie sind? Und dann, ich denke, für einen Meditationsplatz ist das schon auch ein bisschen schwierig. Dann auch, was macht man mit den Hähnen? Also es ist auch nicht so ganz ohne. Was macht man mit den Hähnen? Das war auch ein Thema in Tamera, wo die auch das Forschungsprojekt hatten. Also mit den Wildschweinen hatte ich ja erzählt, aber auch mit den Hühnern und Hähnen, wo die dann auf einmal jetzt halt auch so 40, 50 Hühner haben und 40, 50 Hähne. Also es ist ja immer meistens so beides, was sich da entfalten möchte. Und die wissen noch nicht, was sie damit machen, wie sie damit umgehen wollen. Also das finde ich auch total spannend, sich immer wieder auch dazu informieren, wie die mit ihrem Forschungsprojekt in dem Bezug da weiterkommen. Ja, dann Liebe und Mitgefühle entfalten. Ich denke, ja, diese Haltung immer mehr einzuüben, ein gewaltfreier Mensch zu werden, ein gewaltfreier Übender zu werden. Und gleichzeitig eben auch, was bedeutet das dann für uns, wenn wir spürsamer und verletzlicher auch werden? Können wir dann in dieser groben Welt überhaupt noch irgendwie bestehen? Oder bedeutet es dann auch, dass man mit uns alles machen kann? Oder? Und da denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch diese Anweisung von Jesus auch uns immer wieder merken. Liebe deine Nächsten wie dich selbst, dass wir da immer wieder auch für uns selbst auch schauen und für uns selbst auch Fürsorge haben und nicht alles mit uns machen lassen. Das bedeutet, Gewaltfreiheit zu leben oder harmlos zu sein, bedeutet überhaupt. Das bedeutet es überhaupt nicht. Ja. Sondern hier vielleicht auch in der Lehrrede auch zu erkennen, dass da auch natürlich, wenn wir gewaltfrei leben, auch karmisch äußerst positives, heilsames Resultat damit verbunden ist, dass wir da zu erwarten haben, wenn wir gewaltfrei sind, wenn das von uns ausgeht, die Harmlosigkeit für alle Wesen, nicht nur für andere Menschen, sondern auch für andere Tiere und vielleicht auch für Bäume, für Pflanzen, für Steine, dann wird uns die Welt entsprechend begegnen. Wie du in den Wald hineinschreist, so kommt es zurück. Wie du säst, so wirst du ernten. Also wir werden dann auch in einer Welt vielleicht auch leben, die auch entsprechend auf uns zurückkommt. Also wo auch immer weniger Gewalt uns begegnet. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und gleichzeitig werden wir auch immer wieder in Situationen sein, wo es vielleicht auch einmal ganz wichtig ist, uns auch abzugrenzen und auch in einer positiven Art und Weise zu beschützen. Und das bedeutet nicht, wenn wir gewaltfrei sind oder harmlos sind, dass wir dann nicht mehr Nein sagen dürfen. Also das wird manchmal durcheinander gebracht. Nein sagen bedeutet auch nicht unbedingt, dass wir ablehnend sind, dass wir negativ sind. Nein sagen, ich sage manchmal dazu, wir können auch ein positives Nein auch formulieren, wo wir mit vielleicht auch einer liebevollen Haltung, vor allem auch für uns selbst, aber auch vielleicht für den anderen auch Nein sagen lernen. Also ist ganz was Wichtiges. Und vielleicht sogar, wenn jemand anderes auf uns zukommt und Dinge nehmen will, die ihm nicht gegeben wurden oder mit einer gewissen gewaltvollen Haltung auch auf uns zukommt, dann ist es ja unsere Pflicht, möchte ich fast sagen, oder unsere Aufgabe, da auch denjenigen zu beschützen und zu sagen, ich muss da ja auch Nein sagen, weil sonst erlaube ich dem ja auch, dass er schlechtes Karma macht. Und das ist vielleicht auch, wenn vielleicht auch jemand in gewissen Momenten nicht ganz bei Sinnen ist, sagen wir es mal, mal so ausgedrückt, nicht ganz bei Sinnen ist oder gerade in einem emotionalen Zustand ist, wo er vielleicht gerade ein bisschen in den Emotionen untergeht, dann ist es vielleicht sogar unsere Aufgabe, dann auch einmal zu sagen, nein, wenn es aus einer positiven, aus einer wertschätzenden, liebevollen Haltung vielleicht auch kommt. Und natürlich auch uns selbst gegenüber. Uns selbst gegenüber vielleicht auch, nicht nur durch dieses Wissen, das karmisch, wenn ich harmlos bin, das sowieso auf mich zurückkommt, sondern dass ich da auch immer wieder auch in einem gewissen Maß auch Selbstfürsorge betreiben kann. Und indem ich mich selber auch vielleicht auch in einer gesunden Art und Weise auch ein bisschen abgrenze. Wobei dieses Abgrenzen, ich finde das auch ein ganz schwieriges Thema, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Wie offen bin ich, wie selbstlos bin ich, wie weit bin ich schon fortgeschritten, wirklich ganz transparent zu sein, ganz durchlässig zu sein und wie weit muss ich mich ganz einfach auch noch immer wieder abgrenzen, weil ganz einfach auch da ich sonst vielleicht auch überfordert bin mit dem, was auf mich zukommt. Die Kunst des Nichtreagierens und die Kunst auch sich selber auch zu beschützen, Fürsorge für sich selber auch zu machen. Wobei da diese drei Qualitäten, die ich glaube ich auch schon erwähnt habe, dieses SMS, Sila, Metta, Sati, das habe ich das hier in dem Kurs schon erwähnt? SMS? Ne? War es im letzten Kurs. SMS, das ist so ein Lieblingsausdruck von mir auch, wo man sich gut merken kann. Short Message Service heißt es ja normalerweise. Und wir verwenden es hier ein bisschen anders mit SMS. Das ist Sila, die Sila-Praxis, die uns einen unglaublichen Schutz gibt. Metta, wo auch der Buddha davon gesprochen hat, unglaubliche Kraft, die Metta hat in Bezug auf Beschütztsein. Und natürlich Sati auch, wo wir auch geerdet sind und beschützt sind und uns unserer selbst bewusst sind, also wo auch der Schutz durch eine große Selbstbewusstheit auch vorhanden ist. Sati heißt ja vor allem auch, sich seiner selbst bewusst zu sein. Dieses Selbstbewusstsein, Bewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein mit vier Toren, die wir zur Verfügung haben. Diese vier Grundlagen der Achtsamkeit bedeutet ja, sich seiner Selbstbewusstsein. Ja, und auch Metta wurde vom Buddha hoch angepriesen, dass das ein großer Schutz ist. Und da gibt es wunderbare Geschichten. Ich weiß jetzt vom Ajahn Brahm auch eine Geschichte, wo auch immer ja, sie irgendwo waren und ein Haus geweiht haben. Und in Australien sind ja auch immer wieder so diese Buschbrände. Und das ist da eigentlich was Selbstverständliches. Und dann ist auch das Feuer eben in diese Siedlung gekommen und alles ist abgebrannt, bis auf das eine Haus, wo eben eine ganz spezielle Energie da war. Oder der Buddha, von dem Buddha selber ist ja überliefert, dass sein Cousin, der Devadatta, der wollte ja seine Position einnehmen und Buddha hat genau gemerkt, dass Devadatta da nichts Gutes im Schilde führt und hat das dann auch zum Ausdruck gebracht. Und Devadatta ist da so hasserfüllt gewesen, dass er den Buddha umbringen wollte, um das zu erzwingen, dass er sein Nachfolger wird. Und hat da verschiedene Versuche gestartet. Einer der Versuche war, einen wilden Elefanten, der eben nur angekettet sein durfte und der sofort, wenn er einen Menschen gesehen hat, sofort auf den zugelaufen ist und den umgebracht hat. Und dieser wilde Elefant wurde vom Devadatta losgelassen, als er wusste, der Buddha kommt des Weges. Und dieser wilde Elefant ist mit vollen Karacho auf den Buddha zugerannt und Ananda war mit dem Buddha unterwegs und Ananda hat sich sofort natürlich vor den Buddha gestellt und wollte den Buddha da beschützen, den Elefanten ablenken. Und die Geschichte geht so, dass Buddha seine übernatürlichen Fähigkeiten eingesetzt hat und den Ananda da so ein bisschen aus dem Weg geschoben hat, so ein bisschen auf die Seite verschwinden hat lassen. Und dieser Elefant ist dann auf den Buddha zu gerannt und der Buddha hat ihm eben seine ganze Metta-Kraft entgegengebracht, wo der Elefant dann langsamer geworden ist und irgendwann angehalten hat und wo sich der Elefant dann auf die Knie begeben hat und dem Buddha dann sich vor dem Buddha verbeugt hat. Also das ist eben natürlich das Ideal, so eine Liebeskraft zu haben. Aber wir können uns das trotzdem merken, solche Geschichten, dass wir auch wissen, wenn wir die Kraft von Metta entfalten, dann ist das ein großer Schutz, den wir da haben. Und vielleicht ist es dann gar nicht mehr notwendig, uns wirklich auch sozusagen auch zu separieren wieder in unser Schneckenhaus zurückzugehen, sondern dass wir ganz einfach ein selbstbewusstes, liebevolles Energiefeld da auch ausstrahlen, wo eben auch ein tiefes Gegründetsein in der Sila-Praxis eben auch da ist, wo wir wissen, mir kann nichts passieren, ich praktiziere Sila, ich praktiziere diese fünf großen Gaben, mir kann nichts passieren. Ich bin total beschützt. Von mir geht keine Gewalt aus, von mir geht nichts Unheilsames aus und deswegen wird auf mich auch nichts Gewaltvolles zurückkommen. Von mir ist eine Ausstrahlung da, der Furcht, die Furchtlosigkeit erzeugt. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Also vor mir braucht niemand Angst haben, diese Ausstrahlung zu haben. Und das ist natürlich eher nicht so populär in unserer Gesellschaft. Bei uns ist ja manchmal eher ich muss mir jetzt mal so ein bisschen die Ellbogen ausfahren und die sollen ruhig ein bisschen Respekt und Angst vor mir haben. Ja. Ist ja manchmal auch in der Erziehung ein Mittel. Sollen ruhig Respekt und Angst vor mir haben. Ja. Es war zumindest einmal ein Erziehungsmodell in der heutigen Zeit. Denke ich, hat sich da einiges geändert. Und also wir sind da sehr, sehr gut beschützt, wenn wir intensiv praktizieren. Und dann aber trotzdem nochmal, ich möchte auch auf den Aspekt nochmal zurückkommen, was bedeutet diese erste große Gabe auch in Bezug auf uns selbst? Wie ist der Umgang mit uns selbst auch? Bin ich da wertschätzend? Bin ich da fürsorglich? Und klar, wenn ich mit der Schöpfung, mit dem Leben wertschätzend, fürsorglich, einfühlsam bin, dann gelingt es mir wahrscheinlich auch sehr, sehr gut, mit mir selber eine entsprechende Haltung zu haben. Wenn ich mit mir selber rücksichtslos bin, wenn ich mich selber ständig überfordere oder unterfordere oder mit mir grob bin oder ständig damit beschäftigt, mich zu kritisieren oder diesen Fehlerfindergeist zu kultivieren, dass ich ständig bei mir auf die nicht so guten Dinge schaue, also auf das halb leere Glas schaue, auf diese zwei nicht so schön gemauerten Steine. Also die Geschichte habe ich aber doch erzählt, oder? Dem Kurs. Auch nicht. Tatsächlich. Okay. Dann muss ich es jetzt erzählen. Danuta, du kennst die Geschichte schon, gell? Aber du kannst ja noch mehr erzählen. Kann man immer wieder hören, gell? Ja. Also wer kennt die Geschichte schon? Na, doch schon einige. Also kennen ja schon die meisten. Wer kennt die Geschichte noch nicht? Okay, für diejenigen. Die anderen hören sich es halt noch mehr an. Ajahn Brahm wieder mal. Er war Mathematik- und Physiklehrer und ist dann mit dem Dhamma in Kontakt gekommen und war so begeistert, dass er nach Thailand gefahren ist und da schon Anfang der 20er, wo er noch in den Anfängen seiner 20er Jahre war, ist er dann Mönch geworden in Thailand, hat da, ja, ich glaube, 8 oder 10 Jahre gelebt. Und ist dann einem Ruf gefolgt, der von der Western Australian Buddhist Society gekommen ist, die Mönche aus Thailand eingeladen hatten, nach Australien zu kommen und da ein Kloster zu gründen, in der Nähe von Perth in Westaustralien. Ja, und dann sind 2, 3 Mönche gekommen und einer davon war Ajahn Brahm. Und die haben dann ein Stück Land zur Verfügung bekommen, auf dem sie die Möglichkeit hatten, jetzt, sich selber Kuttis zu bauen, sich selber Meditationshalle zu bauen, sich selber eben all die Dinge, die für ein Kloster notwendig ist, zu bauen. Ja. Sie haben, denke ich, wahrscheinlich eine gewisse Unterstützung vom Material her bekommen, aber sie mussten das eben selber auch machen. Und Ajahn Brahm, wie gesagt, war ja war dann später auch Meditationslehrer, aber Mathematik- und Physiklehrer. Ja. Und er war jetzt mit dem Bauwesen jetzt nicht wirklich vertraut, aber hat scheinbar ein gewisses Talent gehabt und hat dann angefangen, ganz einfach zu mauern. Und im Großen und Ganzen ist es ihm scheinbar auch recht gut gelungen. Und in Australien hat man Sichtziegelmauerwerke, also da sieht man genau, wie gemauert wird. Nicht so wie in Bayern, da wo eben alles verputzt wird und dann kann man das, was nicht so schön gemauert ist, das kann man dann gut verdecken mit dem unterm Putz. Sondern in Australien ist es eben Sichtziegelmauerwerk und dann sieht man eben, wie man gemauert hat. Und die Mauer, die ist ihm relativ gut gelungen gewesen, bis auf 2 Steine, die eben nicht so schön gemauert waren. Und wie es eben so ist, jedes Mal, wo er an dieser Mauer vorbeigegangen ist, hat er diese 2 Steine gesehen. Also das ist auch etwas, wo man total gut bei sich selber auch beobachten kann. Also auch in einem Wald, da sind ja unwahrscheinlich viel gerad gewachsene Bäume, also perfekt gewachsene Bäume oft auch, die man sieht. Und ab und zu ist einmal einer, der so schräg drin steht. Und dann sieht man genau diesen schrägen Baum, wo man denkt, ja, der müsste gefällt werden. Ja. Naja, er sieht diese zwei nicht so schön gemauerten Steine die ganze Zeit und denkt dann irgendwann, nee, also das ist so ungut, ich werde die Mauer wieder einreißen und die nochmal neu mauern. Und er erzählt eben, dass jemanden, der scheinbar gewisse Weisheit auch in sich getragen hat, und dieser jemand sagt dann zu ihm, antwortet zu ihm, du hast recht, diese zwei Steine sind tatsächlich nicht schön gemauert, aber die 998 anderen Steine, die hast du richtig schön gemauert. Und das ist so ein bisschen eine symbolische Geschichte, die eben auch wir sehr gut auf uns selber anwenden können, dass wir auch alle eher die Tendenz haben, diese nicht so schön gemauerten Steine in uns immer wieder anzuschauen. Und diese 998 schön gemauerten Steine, die sind selbstverständlich. Ja, natürlich kann ich Auto fahren, natürlich kann ich schreiben, natürlich kann ich lesen. All das kann ich ja, das können ja alle anderen auch. Kommt da jemand einmal drauf, dass er sich dafür auch Anerkennung gibt und Wertschätzung, was man alles schon gelernt hat, was man alles kann, wo man sich bemüht? Oder sind wir eher damit beschäftigt, ja, das kann ich nicht so gut oder da ist noch Luft nach oben und schaue mal die zwei nicht so schön gemauerten Steine an. Also ich denke, diese Geschichte ist ganz einfach für uns alle immer wieder gut, sich daran zu erinnern und ja, ein bisschen aus dieser Haltung auch rauszukommen, in der wir alle immer wieder reinfallen, wo der Geist immer wieder in das Negative geht und wo wir glauben, je mehr ich mich selber kritisiere und je mehr ich mich selber runtermache und tadle, desto besser werde ich sein, desto heiler werde ich sein. Und dann erlauben wir unserem Geist die ganze Zeit, uns negativ zu beurteilen, uns negativ zu behandeln. Und das ist natürlich nicht mit Gewaltfreiheit gemeint, sondern das ist eine sehr, sehr subtile Art von Gewaltanwendung in Bezug auf uns selbst. Manchmal bringt man es sogar zum Ausdruck, dass wir das auch in Worte auch kleiden. Ja. Und manchmal kommt es sogar durch Handlungen zum Ausdruck, dass wir uns wirklich ungut behandeln. Im Endeffekt, wenn man vielleicht auch so Arbeitsplätze heutzutage so anschaut, kann man schon auch mal die Frage stellen, ist es wirklich heilsam oder gut für mich oder für meinen Körper, 8 Stunden oder vielleicht noch länger vorm Computer zu sitzen? Also für die Augen ist es, glaube ich, nicht so gut, aber auch 8 Stunden einfach da zu sitzen. Und klar, es wird daran gearbeitet, dass die Ausstrahlung der Computer nicht mehr so schädlich sind, wie es früher waren, da wo er tatsächlich die Ausstrahlung scheinbar ziemlich schädlich war. Aber trotzdem, was passiert da, wenn ich mich 8 Stunden kaum bewege? Ist es wirklich fürsorglich für meinen Körper? Und da vielleicht auch Wege zu finden, wo man mit dem Chef vielleicht auch mal sagen kann, du, so und so schaut es aus, ich arbeite hier schon gern, aber ich würde vielleicht gern die eine oder andere Stunde auch mal ein bisschen frei haben oder innehalten können oder mich rausnehmen können oder was auch immer. Sich nicht zu bewegen ist eins, sich zu viel zu fordern. Also es gibt es ja auch, dass man auch da diesbezüglich keine Rücksicht auf sich selber nimmt und sich da ständig überfordert auch. Und da wird uns auch irgendwann der Körper auch entsprechende Signale geben und sagen, du, jetzt einmal ein bisschen runter vom Gas. Ja. Oder es gibt viele andere Bereiche, wo wir uns auch vielleicht auch mental überfordern, wo wir zusätzlich zu unserem täglichen Tun vielleicht auch noch irgendwas, eine Abendschule machen oder eine Ausbildung machen und wo es manchmal auch so ein bisschen grenzwertig ist und wo manchmal auch so eine gewisse Überforderung dann auch stattfindet. Ja, sind alles Aspekte, die wir da reinbringen können bei dem Thema Gewaltfreiheit. Das ist die erste große Gabe. Und dann vielleicht auch noch, wie fühlt sich das dann an, wenn wir tatsächlich die Gewaltfreiheit auch leben? Wie fühlt sich das an in uns? Was für ein Gefühl ist das? Also nicht nur dieses Vermeiden und sondern diese vielleicht liebevolle Achtsamkeit, diese wertschätzende Achtsamkeit auch zu leben. Wie fühlt sich das an? So dass wir nicht nur damit beschäftigt sind, das Unheilsame zu vermeiden, sondern auch damit beschäftigt sind, die heilsamen Qualitäten zu entfalten. Und immer wieder, wie fühlt sich das an in mir? Spürsam werden, spürsam werden, spürsam werden. Klar, große Herausforderung, je spürsamer wir werden, desto herausfordernder ist natürlich auch das Leben in unserer Gesellschaft. Auch da vielleicht für sich auch schauen, dass sie vielleicht auch unser Umfeld, Buddha hat immer wieder davon gesprochen, wie wichtig es ist, in was für einem Umfeld wir auch leben. Auch da vielleicht zu schauen, was ist für mich heilsam? Was für einem Umfeld möchte ich gerne sein? In was für einem Umfeld gelingt es mir, relativ leicht Gewaltfreiheit zu entfalten? Und wo bin ich immer wieder gezwungen, dich zu machen? Auch vielleicht noch so eine Frage, die man sich stellen kann und wo wir ohne unsere Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, zu vernachlässigen. Ja, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, das tut mir nicht gut in einem Haus voller Kinder, die ich gezeugt habe und das ist jetzt nicht geeignet für... Und dann zu sagen, okay, ich wäre jetzt Mönch. Passiert auch, tatsächlich. Aber das ist natürlich karmisch dann auch vielleicht nicht ganz ideal. Einen guten Weg für sich selber zu finden, wo man auch seinen Verpflichtungen nachkommt, die man eingegangen ist und trotzdem auch den Weg beschreitet, wo man gemerkt hat, der ist der richtige für einen. Okay, so viel zur ersten Gabe. Wir werden nächsten Tage dann die anderen Gaben besprechen.